Wherever you live, whatever you look like, Buckeyes from all backgrounds know bullshit when we see it. And when J.D. Vance, Bernie Moreno, and MAGA peddle it, they're trying to turn us against our neighbors while they take away our freedoms. So we say, oh, no, you don't spread hate in our state. We're voting for Sherrod Brown and leaders who care about us more than themselves.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue.
Wirkungsgrad verstehen, Elektroautos, Wärmepumpen und der wahre Kostenfaktor deiner Technik. Der Elektrotechnik-Podcast von und mit Giancarlo De Teacher, der Fachpraxislehrer für jedermann, präsentiert euch mal wieder den Podcast, wenn ihr elektrotechnische Inhalte besser verstehen wollt. Angefangen über die Definition von Strom, Spannung, Widerstand und der elektrischen Leistung, heute auch mit der elektrischen Arbeit, über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktionsweise in der Industrie, im Handwerk, aber auch bei euch zu Hause. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keine neuen Videos und Podcasts verpasst. Auf Amazon Music, auf Spotify, iTunes, Deezer, Podimo, überall wo ihr wollt. Genauso aber auch auf YouTube, TikTok und Instagram, da wo ich immer mal wieder passende Kurzvideos zu meinen Folgen oder aber auch zum Meister Technikerschule, genau auch Aufgaben zur Ausbildung immer mal wieder hochlade und da was zu erkläre, aber auch Abschlussprüfungen Teil 1, Teil 2, Gesellenprüfung Teil 1, Teil 2, immer mal wieder so ein paar Aufgaben droppe, wo ich weiß, das sind immer so diese typischen Fehler, so dass ihr da safe klarkommt. Auf das Thema der heutigen Podcast-Folge, ja, da bin ich gekommen im Gym. Ich bin ja auch Fitnesstrainer und da war ich aber gerade nicht im Dienst, sondern ich war selber am Trainieren und da habe ich gerade Pistol Squats gemacht. Also Pistolen Squats, ein Squat, also eine Kniebeuge, nur halt, dass du die mit einem Bein machst und ich mache sie noch auf der Box, weil dann kannst du das rechte Bein, also das Bein, was du eigentlich anziehst, gestreckt lassen, also nach unten hängen lassen, macht das Ganze zum Üben erstmal ein bisschen einfacher, ja. Und da war jemand mit mir auf der Fläche, der neben anderen guten Übungen, ja, für die Rotatorenmanschette, da hat er sich so ein Gummiband genommen, hat das nach außen gezogen, nach vorne und hat wieder abgesetzt, wieder nach vorne, nach außen. Also der wusste, was er tut. Und also die Rotatorenmanschette, ganz kurz dazu, das ist ja diese muskuläre Struktur um das Schultergelenk. Das ist im Prinzip das, was uns allen so ein bisschen Probleme macht, wenn man viel am Schreibtisch sitzt. Das heißt also, weil wir ja die Arme angezogen haben, sind die Schultern mit nach oben gezogen. Das heißt also, die Bizepssehne ist etwas auf Spannung und dementsprechend ist die natürlich nach einer Zeit gereizt. Und wir müssen eigentlich immer wieder die Schultern zurück machen nach unten und die Brust mal ein bisschen raus. Ihr kennt diese Gymgänger, die so ein bisschen aussehen, als ob sie wie Pumper rumlaufen oder auch Frauen, die ins Gym gehen. Das ist aber vernünftiger. Die wissen eher, was sie da tun. Die wollen jetzt nicht unbedingt posen, zumindest nicht alle. Und der Kollege, wie gesagt, hatte eben neben diesen guten Schulterübungen auch Pistol Squats gemacht. Und ich als Fitnesstrainer mit ein bisschen Ahnung, würde ich mal so behaupten, sehe, wenn eine Übung gut ist und wenn die auch sauber ausgeführt ist. Und dann spreche ich die Leute auch gerne drauf an, mache ein wirklich authentisches Kompliment und so komme ich auch öfter mal in gute Gespräche. Ja, also da hat sich schon so einiges ergeben, dass dann mal einer gesagt hat, hey, hier, ich habe da was vor, mich selbstständig zu machen und so weiter, vielleicht hast du da Interesse dran, gib mir doch mal deine Karte oder erzähl einfach mal von sich, weil wenn du die öfter im Gym siehst, du bist, also als Gymgänger wisst ihr das, glaube ich, der ein oder andere, so, du bist mit den Leuten immer wieder da und dann ist man gerne mit den Leuten auch ein bisschen in Kontakt, weiß ein bisschen was, weiß den Namen, grüßt sich, ist so ein bisschen auch so ein Wohlfühlort, sage ich jetzt mal, abseits von der Arbeit. Auf der Arbeit solltet ihr auch klarkommen, aber ich bin immer so ein Typ, Arbeit und Freizeit trennen und die Leute in meiner Freizeit, das sind die im Gym und mit denen kann man schon mal mehr was machen. Und nochmal so abseits davon, so mit diesem authentischen Kompliment, liebe Männer da draußen, so könnt ihr übrigens auch mit Frauen ins Gespräch kommen, indem ihr ein ehrlich gemeintes Kompliment macht, aber Pickup ist ein anderes Thema. Besagter Trainierender auf der Fläche hat sich als Bauingenieur herausgestellt. Und wir haben uns direkt über unsere Berufe unterhalten und was welcher Beruf alles an Wissen und Hirnschmalz so benötigt. Er meinte dann auch zu mir, er braucht irgendwie Elektrotechnik, hat er angeschnitten, aber es hat dann früh bei ihm aufgehört mit Ohmsches Gesetz und Strom und Spannung und das physikalische Verständnis davon. Kann ich durchaus verstehen. Für mich Bauingenieur mega interessant, wenn man so einen Energieausweis für ein Haus ausstellt. Das gehört ja alles mit dazu, wenn man den Leuten erklären muss, okay, Junge, dein Haus verbraucht so und so viel an Kilowattstunden, an Heizenergie, an Strom. Wo kommt das überhaupt her? Warum hat denn dein Haus jetzt den Buchstaben A+ und der nächste kriegt eben nur ein B oder ein C oder gar ein D? Ja? Und wir sind, wie gesagt, schnell auch auf das Thema Energie und Wirkungsgrad gekommen. Und da dachte ich mir, ich erkläre euch mal wirklich über das, was ihr wissen müsst, auf zum Thema Wirkungsgrad. Weil er uns doch alle, nicht nur in der Elektrotechnik, sondern in sehr vielen Bereichen immer wieder betrifft. Ja, und da nehme ich mir ganz gerne mal so unseren Elektrizitätszähler als Einstieg, auch für die Schüler, denn das ist was, klar, wenn die Sicherung geflogen ist, gehst du mal runter an den Kasten und machst mal die Sicherung rein und dann siehst du den vielleicht das erste Mal, diesen Stromzähler. Der Papa, der kennt den bestens, ja, der Papa ist meistens böse auf den Elektrizitätszähler, weil der ist nämlich der, der das am Ende zählt, was am Ende mir die Stromrechnung bringt. Und wenn man schlau genug ist, dann kann der zu einem Freund werden, tatsächlich. Natürlich, ich finde auch die alten Zähler, die Ferraris-Zähler, wo wir ein kleines Rädchen drin haben, finde ich schöner als die digitalen und noch schöner als die Smart-Meter, weil ja gesagt wird, hey, ja, wir wollen einen Strommix machen und wir wollen gucken, wie die Leute da und da zu dem und dem Zeitpunkt verbrauchen und dass man dann den Strompreis an die Ressource gerade anpasst, wo gerade am besten oder am günstigsten oder am nachhaltigsten Strom produziert. Ja, das heißt also, man möchte dahingehend, dass man sagt, okay, mittags viel Sonne, viel Wind, okay, wir beziehen den Strom aus Wind und PV. Schön und gut. Nur was passiert über Nacht? Was passiert morgens? Was passiert abends? Ja, wenn keine Sonne, kein Wind weht, wo beziehen wir es dann her? Was bezahlen wir dann? Es geht um diese dynamischen Stromtarife und klar, Überwachung ist es natürlich auch. Also da brauchen wir uns alle nichts vormachen. Wenn einer sieht, was ich zu welcher Uhrzeit verbrauche oder überhaupt, wann der Verbrauch bei mir hoch oder runter geht, dann weiß er, wann ich nach Hause komme. Er weiß aber genauso gut, was ungefähr bei mir im Haus so steht. Ja, also okay, der hat den und den Verbrauch oder hat mal mindestens einen Kühlschrank, einen Fernseher, der hat bestimmt noch irgendwo eine Motorsense am Laufen, einen elektrischen Rasenmäher, was weiß ich, egal was. Also das können die alles daraus analysieren. Ja? Und das ist eben für mich auch das Unschöne. Aber grundsätzlich der Elektrizitätszähler. Ja? Viele wissen nämlich gar nicht, was der gute alte Zähler bei uns im Keller überhaupt misst. Also woran macht der fest? Wie misst der eigentlich? Was misst der? Ja? Ihr zahlt nämlich am Ende brav eure Stromrechnung für einen Abschlag, den ihr vor Vertragsabschluss, so Pi mal Daumen, definiert habt. Und da sind viele gar nicht so im Bilde. Und ich habe da mal so ein schönes Beispiel mal mitgebracht. Und zwar sagt man ja so, okay, bei einer Person sagt man so einen Stromverbrauch von 1500 Kilowattstunden. So, bei zwei Personen sind es 2500 Kilowattstunden und bei drei sind es schon 3500 Kilowattstunden. Das ist so der Durchschnittsverbrauch. Man muss ja irgendwo eine Benchmark setzen. Ich nehme immer ganz gerne das Beispiel vom Aufzug, ja, dass man auch sagt, okay, pro Person 75 Kilo. Dann kommt jetzt ein kleiner Mensch rein und sagt, oder so einer wie ich, ja, ich bin auch nicht der Allergrößte, und ich sage dann, ja, hey, ich wiege ja nur 70. So, und dann kommt der Nächste und sagt, ja, aber ich wiege 80. Ah, okay, alles klar, dann passt es ja mit den 75. Also man muss das irgendwo festsetzen. Und wenn ihr auch jetzt auf irgendwelchen diversen Vergleichsportalen nach euren Strompreisen guckt oder ihr wollt den Stromtarif wechseln, dann müsst ihr ja auch angeben, seid ihr eine Person, seid ihr ein Zwei-Personen-Haushalt oder ein Drei-Personen-Haushalt, und dann sind genau diese Zahlen für euch erstmal gegeben. Ganz unabhängig davon, was ihr tatsächlich verbraucht, denn ich bin safe, selbst mit zwei Personen, dadurch, dass wir fast den ganzen Tag arbeiten, sind wir unter diesen 2500 Kilowattstunden aber sowas von locker drunter. Wir sind sogar unter den 1500 teilweise. Also das ist total leicht machbar. Ja? Wenn man noch ein Balkonkraftwerk hat, wie meine Wenigkeit, dann sinkt der Verbrauch dann nochmal. Also, aber viele sind da draußen, die haben einfach angegeben bei ihrem Stromanbieter, okay, ich bin eine Person, 1500 Kilowattstunden, ich zahle auch diesen Preis. So, und dann seid ihr jetzt erstmal drin in dem Vertrag. Ja, meistens so 24 Monate Vertrag, wie auch wenn ihr einen neuen Mobilfunkanbieter wählt. Und dann müsst ihr euch mal einfach mal ausrechnen. Okay, wir machen bei einem Strompreis, ja, von, wir nehmen jetzt mal alle drei Beispiele gleich mal durch. Also wir nehmen den Strompreis an von 30 Cent die Kilowattstunde, ist gar nicht so weit hergeholt hier in Deutschland. Und dem Anschlusspreis, wir nehmen mal jetzt was in der höheren Kategorie von 18 Euro. Also nur, dass da überhaupt der Anschluss da ist von diesem Stromanbieter, 18 Euro. So, und die 30 Cent pro Kilowattstunde. Das macht jetzt bei einer Person im Monat bei 1500 Kilowattstunden satte 55,50 Euro, die erstmal im Monat weggehen. Bei zwei Personen sind es dann schon 80,50 Euro. Gut, ihr könnt es durch zwei teilen, seid ihr bei 40,25, seid ihr schon mal drunter, also günstiger als eine Person. Bei drei Personen, da seid ihr schon bei 105,50 Euro. Jetzt alles das Gleiche, ja? Also ihr habt immer die 3.500 wirklich on point plus die 18 Euro und dann 30 Cent für eben diese 3.500 Kilowattstunden. Ja, müsst ihr im Prinzip, wenn ihr es rechnen wolltet, nachrechnen wollt, ich habe gerechnet die 30 Cent mal eben den jeweiligen Verbrauch von der Person plus die 18 Euro. So, dann habt ihr den Monatspreis raus. Aber nur mal so, das habe ich jetzt erstmal reingenommen, weil das ist ja eben das, was ihr bezahlt. Was ihr wirklich verbraucht oder was ihr wirklich, wirklich nutzt, ist wieder eine andere Geschichte. Aber da kommen wir gleich noch. Aber jetzt erstmal zur Frage, was misst der Elektrizitätszähler jetzt? Weil ich meine, am Ende des Tages, okay, ich habe euch gesagt, ihr bezahlt die Kilowattstunden. Zunächst mal, der Elektrizitätszähler, der befindet sich ja in der Regel in einem Verteilerkasten und ist als Messgerät zwischen der Energiezuführung, also dem Hausanschlusskasten, und der Energieverteilung, also den Leitungen für die einzelnen Stromkreise bzw. Geräte im Haus fest eingebaut. Das heißt also, der bekommt irgendwo ein Signal von der Straße, bei euch ins Haus, da kommt da drinne, da kommt alles an. Dann von da aus, von dem Zähler, geht es zum Haus, alles verteilt. Okay, so. Soweit, so schön. Aber jetzt stehen da ja so ein paar Sachen drauf, ja, steht meistens sowas mit Kilowattstunde, ihr habt dann diesen Drehstromzähler, weil ihr ja nicht nur eine Phase habt, sondern drei Phasen plus N und PE. So, und das Messergebnis von der Stromzählung oder von der Messung wird ja als Zahl mit der Einheit, wie gesagt schon, oder wie kurz angedeutet, kurz Kilowattstunde angezeigt, also diese kWh. Und in dieser Angabe ist die Einheit der Leistung ja Watt. James Watt, damals Engländer, der Erfinder von dem Ganzen. Und da drin ist aber auch die Zeit, weil es ist ja nicht nur die Watt, also die Watt, sondern auch die Zeitstunde, kurz H für das englische Hour enthalten. Deswegen Kilowattstunde. Kilo ist nochmal 1000. Wenn man nämlich nur Wattstunde nehmen würde, dann wäre die Zahl ein bisschen groß auf dem Display, beziehungsweise damals bei diesem Ferraris-Zähler, dann wäre das ein bisschen groß, dann wäre diese Skala ein bisschen lang. So, okay, also Stromzähler misst in Kilowattstunden, also irgendwo die Leistung und die Zeit. Das ist wichtig zu wissen. So, und was hat das jetzt aber irgendwie mit Arbeit zu tun oder mit Wirkungsgrad? Da kommen wir jetzt zu. Der Elektrizitätszähler misst also erstmal die Leistung, in der Elektrotechnik ist das der Formelbuchstabe P, der eingeschalteten Geräte und multipliziert das Ganze mit der Einschaltdauer, also der Zeit T. Also die Leistung von dem Gerät und wie lange ihr das Gerät benutzt. Und das ist dann die elektrische Arbeit. Und das ist das, was in ursprünglich Wattsekunden, also ist die ursprüngliche Form, die Grundform dieser Einheit. Und dann habt ihr aber, wie gesagt, das Ganze dann anstatt in Wattsekunden, später in Wattstunden und dann nochmal in Kilowattstunden. Dann muss man das Ganze einfach nur hochrechnen. Das heißt also, anstatt dass man jetzt die Wattsekunde hat, nimmt man Wattstunde. Das heißt, man muss erstmal von Wattsekunde auf Wattminute, also 60 Sekunden, eine Minute und dann 60 Minuten, eine Stunde. Das heißt also, ihr nehmt diese Wattsekunde mal 3600, 60 mal 60. Und dann nehmt ihr noch diese Wattstunde mal 1000, weil ihr wollt ja auf Kilowattstunde kommen. Und so wird das Ganze dann in der Elektrotechnik berechnet. Ihr müsst es nicht machen, das macht ja der Zähler für euch. Ja, so lieb sind sie dann doch, dass sie das für euch schon mal ausrechnen. Tipp an meiner Stelle hier, vergleicht mal oder schaut mal auf euren Zähler, was ihr so im Monat verbraucht. Ihr werdet verblüfft sein, wie wenig das mittlerweile ist. Also wenn man wirklich sparsam lebt, also ich meine jetzt nicht von, dass man jetzt das Licht ausmacht, obwohl man eigentlich arbeiten müsste, sondern und im Dunkeln sitzt, obwohl man eigentlich was schaffen könnte, sondern wie effizient ihr die Energie mittlerweile nutzt durch Energiesparlampen und sparsamere Elektrogeräte. Ja, also ihr könnt das Gleiche machen, die Energie besser nutzen, nur halt, dass ihr am Ende des Monats einfach mal auf den Zähler schaut und dann auch mal bei eurem Stromanbieter mal guckt, ob ihr vielleicht auch den Betrag senken könnt. Denn es macht wenig, wirklich wenig Sinn, wenn ihr eine Rechnung habt von, sagen wir mal, 70 Euro und ihr verbraucht aber nur per se Strom für 35, dann braucht ihr keine 70 Euro zu bezahlen. Dann drückt den Betrag, dann könnt ihr das Geld dafür besser sparen, besser woanders verwenden, investieren. Mein Tipp, ja, nur mal so am Rande. Gut, okay, jetzt haben wir erstmal diese elektrische Leistung geklärt, plus wie lange die das macht, also die Zeit, und das gibt dann die elektrische Arbeit. Okay, so, aber jetzt will ich ja immer noch wissen, okay, irgendwie fehlt mir noch das Ganze mit dem Wirkungsgrad, ne? Die Wirksamkeit der Umwandlung der elektrischen Energie in eine andere Energieform kann ja unterschiedlich sein. Also wenn ich jetzt elektrische Energie in Wärme umwandle, in Licht, in chemische Energie, das heißt Elektrolyse, wenn ich sie in magnetische Wirkung, Induktionsherd, da hat sie ja verschiedene Energieformen. So, und zur Kennzeichnung verwendet man dafür den sogenannten Wirkungsgrad. Und auf Englisch wird das Ganze eigentlich viel schneller klar, denn da heißt es nämlich Efficiency, also Effizienz auf Englisch. Und dieser wird durch das Formelzeichen Eta, also es ist so ein langgezogenes N, also wieder ein griechischer Buchstabe, abgekürzt. Und zur Verdeutlichung nehmen wir uns jetzt mal einen Elektromotor zur Hand. So, den Elektromotor, den haben wir jetzt mal hier, also in einem YouTube-Video haben wir den vor uns, aber per se gar kein Problem, wenn ihr euch den jetzt mal so vorstellt. Es ist ein ganz einfaches Beispiel. Wir führen ja dem Elektromotor jetzt erstmal Energie zu. Also elektrische Energie plus Spannung gibt ja die Leistung. Also zunächst mal führen wir dem Motor elektrische Leistung bzw. elektrische Arbeit, je nachdem wie lange wir das machen, ja mit der Zeit, führen wir dem erstmal zu. Okay, das heißt wir haben eine P zu oder eine W zu, wenn ihr so wollt. Also für das Formelbuchstaben. Ne? Also elektrische Arbeit oder elektrische Leistung rein. Merkt euch das. So. Und durch Verluste in der Maschine selbst, Reibungsverluste, Eisenverluste, Kupferverluste, gegebenenfalls noch Lüfterverluste, sind die abgeführten Größen, sprich die Ausgangsleistung oder die Ausgangsarbeit, nicht so groß wie die Eingangsgrößen selbst. Weil ja, ich gebe jetzt was rein, dann habe ich einen Verlust, Reibung und so weiter, habe ich ja gerade gesagt, und dann ist das, was am Ausgang rauskommt, kleiner als das, was am Eingang war. Okay. Alles cool, kennen wir so. Wir kommen gleich mit ganz schönen Beispielen. So, und setzt man jetzt die angegebene oder die abgegebene Leistung zur aufgenommenen Leistung ins Verhältnis, ergibt sich eine Zahl, die, wie gesagt, kleiner als 1 ist. Und genau das ist der Wirkungsgrad. Also ich teile immer das Abgegebene durch das Zugeführte. Und dann kriege ich den Wirkungsgrad. Also wie viel von dem, was ich reingebe an Energie, kriege ich hinten raus. Stellt euch vor, ihr lauft einen Marathon und ihr esst ein Kilo Nudeln vorher. Lauft ihr tatsächlich für ein Kilo Nudeln? Leider nicht. Ihr habt ja irgendwo Glykogenspeicher, die sind irgendwann voll. Ihr geht auf Toilette, ihr habt noch irgendwo ein paar muskuläre Reserven, wo ein bisschen was reingeht, die direkt was von dieser Energie, ich sag mal, auffressen. Und der Rest wird in Wärme umgewandelt. Ja, also das verschwitzt ihr oder wenn ihr sitzt, ja, man produziert ja auch Wärme, wir sind ja alle wie eine Heizung. Das heißt also, ich habe zwar ein Kilo Pasta gegessen, aber tatsächlich für den Marathon benutze ich davon 300, 400 Gramm maximal. Also das wäre schon, du bist schon ein Top-Sportler. Der Rest verpufft in der Luft oder ist in der Toilette. So könnt ihr euch das mit dem Wirkungsgrad auch vorstellen. So, und wenn man die Zahl jetzt von dem Wirkungsgrad noch mit 100 multipliziert, also mal 100 nimmt, dann kriegt man den Wirkungsgrad noch in Prozent. So, jetzt haben wir das mit dem Wirkungsgrad schon mal so. Ja, Wirkungsgrad, wir haben gehört, okay, der Elektrizitätszähler, Kilowattstunde. Warum habe ich das jetzt so nacheinander gebracht? Jetzt geht es nämlich ans Eingemachte. Wir nehmen uns nämlich mal ein ganz, ganz tolles Beispiel und zwar, viele da draußen sind ja gegen E-Autos und für Verbrenner. Aber mit unserem Wissen über den Wirkungsgrad sollte das wirklich jeder jetzt nochmal überdenken. Denn Verbrennungsmotoren, wie sie in herkömmlichen Benziner- oder Dieselfahrzeugen verwendet werden, haben typischerweise einen Wirkungsgrad von, passt auf, 20-30%. Wirkungsgrad 20-30%. So, das bedeutet, dass nur etwa ein Fünftel, ja, also zwischen einem Viertel und ein Fünftel, ja, je nachdem, vielleicht auch ein Drittel, bei 30% fast, der im Kraftstoff gespeicherten Energie tatsächlich in Bewegung des Autos umgesetzt wird. Ich wiederhole den Satz. Bei 20-30% Wirkungsgrad bedeutet das, dass nur ein Viertel der im Kraftstoff gespeicherten Energie tatsächlich in Bewegung umgesetzt wird. Der Rest geht in Form von Wärme und Abgasen verloren. Einfach weg. Ja, alles Hirngespinste, Märchen. Habt ihr nie benutzt, haben wir nicht gebraucht, haben wir aber für bezahlt. Ja, stellt euch vor, ihr habt ein Auto an eurem Elektrizitätszähler, ja, und ihr bezahlt die vollen 100 Euro, aber ihr benutzt von dem Auto nur 30. Das wäre noch gut bei 30%. Vielleicht aber auch nur 20 oder 25. Ihr benutzt nur 25 Euro zum Fahren, aber ihr habt 100 Euro reingesteckt. 75 Euro, weg, verpufft, nie benutzt, weil das Auto produziert Abgase und Wärme. So einen schlechten Wirkungsgrad haben Verbrenner. So, und hier wäre, und im Gegensatz dazu, nehmen wir uns mal ein Elektroauto. Nur mal so just for fun. Die Elektrofahrzeuge haben nämlich einen viel höheren Wirkungsgrad. Hier werden ca. 88% der aus dem Stromnetz bezogenen Energie tatsächlich auch in Bewegung umgesetzt. Und diese höhere Effizienz resultiert einfach aus dem einfachen Aufbau, ja, von Elektromotoren, die weniger Energieverlust durch Wärme und Reibung einfach haben. Also der Elektromotor, Tesla sei Dank, Nikola Tesla, nicht Elon Musk sein Tesla, ja, mit diesem Lager, dem Magneten drumherum, kleiner Luftspalt, ja, diese Drehung vom Elektromotor, genial! Alter, diese Motoren, ich meine, wenn ich Azubis heute noch erzähle oder auch in der Prüfung drankommt, ja, ey, du hast eine Presse, eine Stanze, sonst irgendwas, große Industriemaschinen und da ist ein Elektromotor, den musst du austauschen. Dieser Elektromotor hat einen Wirkungsgrad von 88% und du willst ihn durch Kompensation auf 92 hochsetzen. Geil, Alter, weißt du, was das bedeutet? Ja, ich meine, Strom ist teuer, okay, aber der Wirkungsgrad vom Motor, der kann ja nichts dafür. So, Sprit ist auch nicht günstig. So, jetzt habe ich mich mit diesem Energieberater dann unterhalten, weil mal so rein von der Sache her, ich möchte jetzt mal beim E-Auto oder gegen Verbrenner mal bleiben. Da kommen die ein und sagen, ah ja, die seltenen Erden, Lithium und so weiter, wie das abgebaut wird, Schaden an der Natur. Ja, aber Benzin, Öl, da machen wir die Araber reich, das Gas,
wen machen wir da reich? Wir haben hier nichts in Deutschland, wo wir sagen, oh, wir haben hier eine tolle Ölquelle, wir haben hier Kohle. Okay, bauen wir hier ab. Alles klar, Ruhrgebiet. Aber ist das so viel besser wie jetzt Lithium? Sorry, aber hier wird mit zweierlei Maß gemessen. Den Leuten geht es darum, günstig von A nach B zu kommen. Und kurzfristig denken die meisten. Aber langfristig gesehen, ja, ist das der Weg. Es ist einfach so. Tut mir leid. Wie gesagt, die höhere Effizienz bei Elektromotoren aus der einfachen Konstruktion von Elektromotoren und eben weniger Verluste durch Wärme und Reibung. Also jetzt nehmen wir mal einen Vergleich. Um eine Kilowattstunde Energie auf die Straße zu bringen, benötigt ein Elektroauto etwa 1,14 Kilowattstunden an Ladeenergie. Nochmal, eine Kilowattstunde Energie auf die Straße, also Vorwärtsenergie, die ich tatsächlich am Ende ausspucke, dafür brauche ich reingesteckt nur 1,14 Kilowattstunden. So, das ist schon mal richtig gut. Ja, also nur 0,14 Kilowattstunden gehen da verloren. An Wärme, Reibung, minimal, klar. Auch ein Elektroauto hat Reibung, ne? Reifen und so weiter. Während aber ein Verbrenner für die gleiche Leistung auf die Straße, also für eine Kilowattstunde, müsste ich 5 Kilowattstunden an Benzinenergie reinstecken, um eben dieselbe Arbeitsleistung hinten zu haben. Quellen zur Studie, alles in der Podcast-Folgenbeschreibung. Das ist jetzt nichts, was ich mir jetzt irgendwie aus der Luft gegriffen habe. Also, Elektroauto, ich stecke vorne 1,14 Kilowattstunden rein, kriege eine Kilowattstunde raus. Ihr könnt selber im Kopf rechnen, wie viel Verlust es ist. Beim Verbrenner 5 Kilowattstunden rein, um eine hinten raus zu haben. Jetzt überlegt euch, wollt ihr wirklich nochmal tanken gehen oder wollt ihr lieber an die Steckdose? Ja klar, das Netz muss ausgebaut werden mit E-Ladesäulen. Genauso, wenn ich aber mal langfristig denke, wie oft geht ihr tanken? Gerade bei Stadtverkehr, Kurzstrecken, zur Arbeit hin und zurück. Das ist planbar. Wenn ich dann an meine Schutzkontaktsteckdose mein Auto anschließe, jo, ich komme nach Hause, ich kann über 100 Kilometer kann ich locker fahren. Wer verfährt denn jeden Tag über 100 Kilometer? Es sind die wenigsten. Ja, es wird ja auch nicht davon geredet, dass jeder Handwerksbetrieb direkt auf E umstellen soll. Ja, aber auch so ein Taxifahrer kann das auch planen. Er sagt, okay, weißt du was, ich fahre jetzt so und so viele Gäste, ich muss jetzt gleich mal wieder laden. Alles klar, stecke ich an, muss ich jetzt Pause machen. Das muss das Taxiunternehmen natürlich auch einplanen. Es ist alles machbar, wenn man das möchte. Nur, wie gesagt, nicht mit diesem Argument kommen, Batterie und Abbau und so weiter und Umweltschäden, Benzin, Gas, Öl, auch nicht viel besser. So, und hier habe ich das Ganze nochmal für euch zum Vergleich. Und zwar, nehmen wir mal an, also wir haben jetzt so ein E-Auto, Anschaffungskosten 30.000 bis 40.000 Euro. Die werden günstiger, glaubt's mir. Aber wir nehmen mal jetzt ein aktuelles Beispiel, Stand jetzt 2024. So, dann haben wir einen Verbrenner. Der Verbrenner, den kriegt ihr neu, einen Mittelklassewagen, vergleichbar, 20.000 bis 30.000 kostet er euch auch. Das heißt also, ihr seid so 10.000 bis 20.000, seid ihr vielleicht mal günstiger. So. Dann kommen es aber die Unterhaltungskosten, weil erstmal beim Kauf sparen wir. Wir sehen, okay, ich habe mir jetzt 20.000 gespart, ich könnte warten und auf dem E-Auto sparen oder aber ich kaufe direkt einen Benziner. So, dann muss ich aber auch mit den Konsequenzen leben. Jetzt geht's weiter. Elektroauto, da bezahlt ihr ja Steuern, aber sehr niedrig und in vielen Ländern entfallen die ja sogar. Das heißt, da spart ihr schon mal. Nehmen wir mal an, jetzt, was bezahle ich denn für meinen? Ich weiß gar nicht. Um die 100 Euro oder so im Jahr. Okay, Peanuts, wenn man jetzt mal sieht, okay, ich habe da 10.000 Euro gespart oder 20.000 vielleicht sogar. Peanuts, die 100 Euro. Aber das E-Auto, das Laden, das kostet je nach Stromtarif für eine Strecke von 100 Kilometer oder beziehungsweise den Akku für 100 Kilometer zu füllen, 5 bis 10 Euro. Hört sich für mich erstmal geil an. So, und Kosten wie zum Beispiel Wartungskosten, die entfallen in vielen Fällen aufgrund der einfacheren Technik. Jau, okay, die Batterie kann euch verrecken. Aber was ist denn dann? So, neue Batterie kostet natürlich auch 7.000, 8.000 Euro seid ihr dann wieder los. Aber wie oft habt ihr das jetzt schon gehört, dass einem die Batterie verreckt ist? Ja, in den Medien wird immer das aufgebauscht, was gerade da ist. So, oh, da ist irgendwo auf der Nordsee Tesla, ein Schiff brennt. Woanders wird dann aufgebauscht, okay, da sind ein paar Teslas hochgegangen. Aha, yo, okay, aber wie viele sind das? Wie viele Autounfälle? Frag doch mal ADAC-Statistik, wie viele Benziner die abschleppen müssen und wie viele E's. Ja, E ist neu, okay, musste ich auch noch zeigen. Aber an sich erstmal ist das die Faktenlage. Verbrenner zum Vergleich haben eine Kfz-Steuer. Plus der Kraftstoff, der kostet euch, jetzt pass auf, vergleichsmäßig, für die 100 Kilometer bezahle ich zwischen 12 und 15 Euro. Für die 100 Kilometer. Denkt aber auch an den Wirkungsgrad. Ihr tankt 15 Euro, aber ihr verfahrt nur 5. Ja? Und beim E-Auto, ihr tankt 10 Euro und fahrt für 8. Ja? Das heißt also, ihr fahrt ja schon mal weiter. Ihr müsst weniger oft tanken mit dem E-Auto als mit dem Benziner. Das heißt also, die 12 bis 15 Euro müsst ihr öfter reinstecken als diese 5 bis 10 Euro für die 100 Kilometer. Denkt dran, ja. Also auf Dauer gesehen ist das günstiger. Und dann kann man sich die Amortisationsrate zu den Investitionskosten selber errechnen, ja. So ein E-Auto habe ich nach 5 bis 8 Jahren, habe ich das raus. Durch eben geringere Betriebs- und Unterhaltungskosten. Der Verbrenner ist zwar initial günstiger, aber die höheren Kosten für Kraftstoff, Wartung können langfristig die Kosten von einem E-Auto eben übersteigen. Und dann habt ihr eben diesen Switch nach 5 bis 8 Jahren, je nachdem wie viel ihr fahrt, dass dann das E-Auto dann günstiger ist, ja, und dann auf einmal der Benziner schön steigt. Das müsst ihr euch so überlegen. So, jetzt sehen wir uns mal ein zweites Beispiel noch zum Abschluss. Und zwar was aus der Politik und den öffentlichen Medien, was da vollkommen versagt hat, nämlich das Thema Wärmepumpe. Ich bin jetzt kein Grünen-Freund. Absolut nicht. Wer mich kennt, wer meinen Podcast gehört hat, weiß, ich bin absolut gegen alles, was die Grünen sagen. Aber die Wärmepumpe ist eigentlich eine tolle und geniale Technik. Ich war jetzt bei der Einführungsveranstaltung von den neuen Heizungen Sanitär Klima bei der Handwerkskammer und da werden auch ganz coole Versuche gemacht mit einer Wärmepumpe und da wird den Jungs auch schon im ersten Lehrjahr gesagt, Jungs und Mädels, wir sind auch Mädels dabei, die Heizung Sanitär Klima lernen, kriegen direkt schon gesagt, Leute, Wärmepumpe ist die Zukunft. Da ist kein Weg dran vorbei. Auch wenn Fissmann seine Wärmepumpe nach USA verkauft hat. Ja, auch wenn hier gesagt wird, nee, wir wollen keine Wärmepumpe, die nimmt uns keiner mehr ab. Ja, wir wollen alle Gasheizung. Ich werde euch jetzt mal eines Besseren belehren. Einfach nur mal der Technik halber, weil ich Physik einfach liebe. Ich liebe die Elektrotechnik und ich finde einfach neue Technik, wenn ich sie verstanden habe und wenn sie wirklich was bringt, dann sollte man auch wirklich der ganzen Sache eine Chance geben und mal wirklich drüber nachdenken. Ja? Also, Wärmepumpe, eigentlich eine geniale Technik, aber von den grünen Pappnasen einfach falsch präsentiert. Ja? Also das sind genau solche Vollpfosten, die den Leuten selbst Bitcoin madig reden könnten. Ja, also sie würden selbst sagen, oh Bitcoin, so viel Energieverlust und bla bla, so ein Bullshit. Also wenn man mal sich anschaut, was Bitcoin an Energie verbraucht oder benutzt, ja auch die Miner für ihre Rechner, die schauen immer wieder, dass sie nachhaltige Energie, dass sie günstige Energie ziehen können, aber das machen sie selber durch den freien Markt. Ja, dass sie sagen, okay, weißt du was, ich will jetzt nicht teuer für Strom bezahlen, nein, ich gucke, okay, dass ich irgendwo überschüssigen Solarstrom für meinen Rechner nehme und, also irgendwie einen sauberen Strommix. Kann man sich im Internet angucken, also Bitcoin ist nachhaltiger wie vieles andere. So, und es wurde den Leuten ja sowas weiß gemacht, auch bei diesen Wärmepumpen, ja, dass die alte Heizung rausgerissen wird, eine Wärmepumpe das Einzige ist, was dann rein darf und die funktioniert ja auch in Verbindung oder funktioniert ja nur in Verbindung mit einer Fußbodenheizung. Das wurde den Leuten ja so weiß gemacht, ja. Und es ist alles Quatsch. Ich habe, wie gesagt, mich mit diesem Energieberater darüber unterhalten. Daraufhin ja auch diese Podcast-Folge. Keiner reißt euch die Heizung raus. Und die Wärmepumpe läuft auch gut ohne Fußbodenheizung. Die muss da nicht rein. Es ist so. Also das, Leute, lasst euch da keine Märchen erzählen, ja. So. Nehmen wir mal den Vergleich einfach so, ne, von einer Wärmepumpe und jetzt den einer Gasheizung. So eine moderne Wärmepumpe, insbesondere jetzt Luftwasserwärmepumpe, die erreichen einen saisonalen Leistungsfaktor. Das nennt man dann Seasonal Performance Factor, also SPF, von so 2,8 bis 3,2. So, jetzt können viele von euch da vielleicht nichts mit anfangen, diesen ja, Leistungsfaktor, saisonal. Das bedeutet jetzt erstmal, dass für jede Kilowattstunde Strom, die die Wärmepumpe verbraucht, etwa 2,8 bis 3,2 Kilowattstunden Energie erzeugt werden. Für jede Kilowattstunde wird 2,8 bis 3,2 Kilowattstunden Wärmeenergie erzeugt. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Das entspricht nämlich einem Wirkungsgrad von 280 bis 320%. Wenn dein Haus an einem kalten Tag 10 Kilowattstunden Energie an Wärmeenergie benötigt, würde eine Wärmepumpe dafür nur etwa 3,1 bis 3,6 Kilowattstunden Strom verbrauchen. Also nur ein Drittel muss ich reinstecken, um 10 Kilowattstunden rauszuholen. Das muss man sich doch mal denken. Ja, okay, ich will jetzt auch nicht die Wärmepumpe in den Himmel heben. Klar ist, die hat auch ihre Krankheiten mit ihren vielen Sensoren, viel E-Technik dran, wo man sagt, okay, Alter, geht dir das kaputt bei der und der Temperatur, wenn du schlechte Qualität hast. Aber es ist bei allem so. Ja, es ist genauso, wenn du einen Benz kaufst, Mercedes hält auch nicht mehr das, was man früher gehalten hatte. Oder Audi mit seinen vier Ringen. Ja, VW kannst du komplett in die Tonne treten. Also mal ganz ehrlich, nur mal so, by the way, wir müssen die Kirche im Dorf lassen und mal die Fakten nennen. Ja, wirklich mal das, was Experten auch wirklich sagen, die wirklichen Experten und nicht die gekauften von unseren Politikern, die das reden, was die gerne hören wollen, um ihre Ideologie durchzusetzen. Sondern Wärmepumpe, klar, funktioniert gut, besser oder fast nur, nee, ich würde nicht sagen fast nur, aber besser in dichten Häusern, also abgedichteten Häusern. Weil sonst ist die nur am Ballern, dann braucht die für die 10 Kilowattstunden vielleicht auch mal 5 Kilowattstunden an Strom. Das wäre blöd. Aber auch immer noch gut. Ja, nur mal so. Und so eine moderne Heizung, so eine Gasheizung, so ein Gasbrenner, ja, erreicht auch Wirkungsgrade von 90% bis 98%. Also das, was ich reinstelle, kriege ich auch wieder raus. Das bedeutet, dass fast die gesamte Energie des verbrannten Gases, also wir verbrennen da Gas, wie blöd ist eigentlich das, klar, wo der Strom hergewonnen wird, ist auch so eine Sache, will ich auch nicht sagen, wenn wir die aus Kohle gewinnen und Gasverbrennung und so weiter, dann ist auch blöd. Aber für die gesamte Energie des verbrannten Gases wird ja in Wärme umgewandelt. Allerdings bleibt der Wirkungsgrad unter der Wärmepumpe. Und jetzt habe ich mal für die auf YouTube sind, das Ganze mal hier aufgerufen, aber ihr könnt euch das Ganze jetzt auch mal anhören. Und zwar, ich habe so eine Anschaffungskosten von so einer Wärmepumpe. Die Wärmepumpe, je nachdem, was ich da habe, Luftwasser, Sohlewasser, Wasserwasser, egal, kostet so zwischen 10.000 und 20.000 Euro. Jetzt schluckt der ein oder andere, 10 bis 20, das ist schon eine Menge Geld. Für ein Auto seid ihr da wieder anders drauf, ne? Weil das bringt euch ja von A nach B, benutzt ihr jeden Tag. Die Heizung, die durch den Arsch warm hält, das ist was anderes, ne? Aber Leute, denkt dran, das ist was, das baut ihr euch ein und die hält auch mal ihre 15, 20, 30 Jahre. So, weiter geht's. Die Gasheizung, also vergleichbar von, also der Gasbrenner vergleichbar mit der Wärmepumpe von der Leistung, kostet euch so 6.000 bis 10.000 Euro. Da wird sich ein oder andere sagen, oh ja, 6.000, 7.000, 8.000, die habe ich, kein Problem. Investiere ich mal. Okay, jetzt geht's aber auch wieder hier um die Betriebskosten. Also Energieverbrauch und Wartung. Klar, die Wärmepumpe hängt von der Größe des Hauses und der Effizienz der Pumpe ab, da habe ich so einen Energieverbrauch im Jahr so von 500 bis 1500 Euro für den Strom. Okay, Wartungskosten sind da eher gering, da ist nicht so viel dran. Ja, also heizungstechnisch, ja, ist mehr so elektrisch. Ja, geht euch mal eher so ein Sensor kaputt, ein kleiner für ein paar Cent. Wenn man es weiß, wenn man einen guten Heizungsbauer in der Hand hat, die ich unter anderem mit ausbilde, dann, Leute, geht das fix. So eine Gasheizung. Okay, eine alte Gasheizung. Die Gasbrenner heute, wieder eine andere Geschichte. Die alten Gasheizungen, die halten lange. Die neuen Gasbrenner, abhängig auch von den Gaspreisen und dem Energiebedarf des Hauses, kostet das euch auch schon mal so 800 bis sogar 2000 Euro. Das heißt, ihr seid da definitiv höher als bei der Wärmepumpe. Klar muss aber auch sein, umso niedriger die Temperaturen sind, das heißt, sibirischer Winter, bringt euch die Wärmepumpe nichts. Da ist eher dann die Gasheizung schon mal das Mittel zur Wahl, weil auch schneller warm macht. Okay. Aber jetzt geht es auch mal so ein bisschen um die Amortisationsrate. Ja, So eine Wärmepumpe haben wir nach 10 bis 15 Jahren durch geringere Betriebskosten und die Möglichkeit, die Wärmepumpe auch zur Kühlung im Sommer zu benutzen, safe schneller raus. Die Gasheizung, wie beim Verbrenner auch vorher, kostet euch initial weniger. Also habt ihr die theoretisch nach 3 bis 5 Jahren schon raus. Aber die höheren Kosten für Gas, dann die Wartungskosten, die können langfristig die Kosten der Wärmepumpe übersteigen. Das heißt also, da habt ihr sie zwar nach 3 bis 5 Jahren wieder raus, die Gasheizung, die Wärmepumpe nach 10 bis 15 Jahren, aber spätestens dazwischen, so 11, 12 Jahre, dann überholt die Gasheizung wieder die Wärmepumpe und sagt, shit, ich muss jetzt ganz halt drauflegen und der mit der Wärmepumpe, der lacht jetzt, ja, weil auch PV und so weiter wird immer günstiger. Und das ist nämlich der Punkt, ja. Das ist nämlich der Punkt, was ich meinte, ja. Ihr müsst euch das Ganze einfach mal auch mit einem Einkauf mal von Essen nachdenken. Nochmal mein letztes Beispiel jetzt. Stellt euch mal vor, ihr geht wöchentlich für 100 Euro geht ihr einkaufen. Davon könnt ihr aber maximal Essen konsumieren, also das Essen, was ihr wirklich esst, im Wert von 30 Euro. Also ihr habt für 100 Euro eingekauft, ihr esst aber nur für 30 Euro. Nehmen wir an, ihr geht für 100 Euro und holt euch 100 Pizzen. Ja, jede 10 Pizzen. Ja, 10 TK-Pizzen. So, holt euch 10 TK-Pizzen, jede kostet 10 Euro. 3 davon esst ihr und die anderen 7, weg. Könnt ihr wegschmeißen, vergammeln. Die habt ihr zwar gekauft, aber die könnt ihr nicht essen, weil schon vergammelt, weil schlecht, weil die eine habt ihr schon auf der Fahrt verloren, die andere, da ist der Karton gerissen, dann bei der anderen sind die Zutaten alle schlecht. Whatever, ja. Die 70 Euro weg, weil der Wirkungsgrad so schlecht ist. Ja, rechnet es euch selbst mal aus, was ihr nach einem Monat oder nach einem Jahr, nach 10 Jahren dann an Essen und Geld weggeschmissen habt, beziehungsweise ungenutzt gelassen habt. Und so ist das im Prinzip mit euren Verbrennerautos oder auch mit euren räudigen Öl- und Gasheizungen. Ich will euch jetzt nicht sagen, nehmt das Auto sofort weg, E-Auto. Oder Gasheizung, Ölheizung direkt raus und direkt Wärmepumpe. Das will ich hiermit gar nicht sagen. Es geht nur darum, mal langfristig zu denken. Holt euch mal so einen Energieberater ins Haus oder überlegt mal wirklich, hey, wie viel fahre ich denn, wie viel Kilometer? Fahre ich jeden Tag von Hamburg nach Kalabrien runter, meine 3000 Kilometer, mache ich das jeden Tag, dann brauche ich kein E-Auto. Natürlich nicht. Aber wenn ich wirklich Kurzstrecke fahre und weiß, hey, ich fahre gar nicht so viel, ich fahre zur Arbeit 15 Kilometer oder 10 Kilometer eine Strecke hin, zurück, ich lasse das Auto da stehen, vielleicht habe ich eine E-Ladesäule da oder eine Steckdose, ah super, lade ich da auf, bezahle da ein paar Euro, habe das Auto wieder voll, fahre nach Hause, fahre einkaufen, fahre ins Gym, zum Klettern, zum Wandern, zum Tanzen, zum Singen, was auch immer ihr für Hobbys habt, ja, braucht ihr dann so viel Kilometer, müsst ihr dann den Sprit unbedingt, und so kalt ist es auch nicht, dass dann euch der Akku einfriert. Also mal einfach mal überlegt langfristig, was lohnt sich für euch, um dass ihr Investitionskosten auch wieder raus habt. Und ja, hört auch nicht auf die Politik, hört nicht auf die Massenmedien, informiert euch selbst. Denn damit ihr wirklich auch mal für euch nachdenkt und nicht immer nur von irgendwelchen angeblich freien Medien euch da beeinflussen lasst. Jetzt habe ich aber zum Abschluss noch eine letzte Frage an euch, und zwar: Was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen elektrischer Arbeit und der Leistung? Ja, wer aufgepasst hat, weiß, die elektrische Leistung ist ja das Produkt aus Spannung und Stromstärke und wird in der Regel auf elektrischen Geräten zur Kennzeichnung ja angegeben. Da habt ihr die Kilowatt ja draufstehen oder die Watt. Ja, bei so einer Glühlampe 150 Watt. So, mit dieser Größe drückt man also die Fähigkeit aus, Arbeit zu verrichten, also Energie umzuwandeln. Bei der 150 Watt Lampe habt ihr dann eben 150 Watt an elektrischer Lichtleistung. Und ein Gerät besitzt auch dann Leistung, wenn es nicht angeschlossen ist. Also das kann dieses Gerät, diese 150 Watt. Elektrische Arbeit hingegen ist ja, wenn das elektrische Gerät jetzt in Betrieb ist und liegt eine Spannung an und es fließt ein Strom. Also es ist in Betrieb. Und die elektrische Leistung wird also eine bestimmte Zeit lang genutzt, um eben Arbeit zu verrichten. Und das Produkt aus Leistung und Zeit ist die elektrische Arbeit. Die Wattsekunde, Wattstunde, Kilowattstunde. Das ist das, was unser Elektrizitätszähler zählt. Das ist das, was er misst. Und das ist das, was ihr am Ende auch bezahlen müsst. Und das soll es jetzt auch endlich gewesen sein mit dieser Folge für den Wirkungsgrad. Ich habe ehrlich gedacht, es wird ein bisschen kürzer, aber es war dann doch ein bisschen lang. Ich denke mal aber, jetzt haben es wirklich alle begriffen, was der Wirkungsgrad ist, was man da so im Vergleich hat, das, was du reingibst, was du rauskriegst. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge haben oder meinem Beispiel, dann wünscht, oder ihr wünscht euch vielleicht noch ganz andere Themen, dann schreibt es mir ganz gerne über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de. Da findet ihr das Kontaktformular, das schickt ihr ab. Innerhalb der nächsten 7 Tage antworte ich euch safe da und ihr bekommt von mir vielleicht auch eine Podcast-Folge gewidmet oder ein ganzes Video oder aber auch ein extra Video nur für eure Aufgabe, damit es weiterhin heißen kann, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge, sehen uns im nächsten YouTube-Video. Macht's gut, bleibt gesund, euer Giancarlo, the teacher.
I'm so sorry I'm late. I was just talking to my sister about protecting abortion rights.
Wait, didn't we already do that in Ohio? We passed issue 1 last year.
I know, by a wide margin too. But now it's up to our state Supreme Court to decide whether they enforce it or ignore it.
Ignore it? Will they really do that?
They will if we don't keep extremists out of the court. But we can protect our rights by electing Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that. Listen, I can barely remember what I had for breakfast this morning.
Here's a trick. All you have to do is remember, don't stop fighting.
Don't stop fighting. Oh, I get it. DSF, Donnelly Stewart Forbes. I love that.
Tell everyone you know, if you supported issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly Stewart and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue, a community of women who care about reproductive rights as much as you do.